Hallo und herzlich willkommen zur vierten Podcast-Folge von Michaelas Plauderkiste. Ich freue mich sehr, dass du da bist und mir zuhörst. Die nächste halbe Stunde ist für dich und für mich. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, jetzt mit dir zu sprechen. Ich habe heute ein sehr intimes und aufregendes, schmerzendes und ungewöhnliches Thema. Du hast es in der Überschrift wahrscheinlich schon gelesen. Heute geht es um meine Diagnose Krebs. Wie das alles angefangen hat, wie der Verlauf war, wie die Therapie war und wie es mir dabei ging. Ich habe am Ende dieser Folge auch noch einen kleinen Auszug aus einem Tagebuch von mir, was ich dir vorlesen möchte. Und ich hoffe, dir gefällt das Thema, auch wenn es ein sehr schweres Thema ist. Es ist trotzdem wichtig, darüber zu sprechen und das mache ich hiermit. Genau, legen wir los. Wo fängt so eine Diagnose an? Eigentlich ja schon vor der Diagnose, weil es Gründe gibt, wieso man zum Arzt geht. Natürlich gibt es auch Diagnosen, die zufällig gestellt werden oder wurden. Bei mir ist es aber, weil ich zum Arzt gegangen bin, weil es echt nötig war. Sagen wir das mal so. Genau, ich habe im Januar 2019 schon so die ersten Anzeichen gehabt, dass es mir auf jeden Fall körperlich um einiges schlechter ging. Ich hatte einen ziemlich krassen, für mich zumindest, Kreislaufzusammenbruch und ich habe mein Leben lang gesund erlebt. Also mein Körper war immer mein stärkstes Ding so. Also Krankheiten haben mir nichts angetan. Verletzt war ich auch nie, obwohl ich Gardetanz getanzt habe und das ist eigentlich sehr typisch für Verletzungen. Also mein Körper ist einfach bis dahin echt standhaft gewesen und fit. Also ich habe mich immer toll und gut gefühlt, also stark. Genau, und das hat sich da irgendwie plötzlich verändert. Ich habe keine Kraft mehr gehabt. Ich habe bei Auftritten gemerkt, dass ich schneller außer Puste war. Und eben im Januar dieser Zusammenbruch kreislaufmäßig, das war kurz vor einem Auftritt und ich hatte echt Angst vor dem Auftritt, wie ich den überleben soll. Aber es hat dann alles irgendwie geklappt. Genau, und im Februar bin ich dann zum Arzt gegangen zum ersten Mal, zum Hausarzt nur und habe gesagt, was eben passiert ist. Und ja, also es war eine Hausärztin damals. Sie hat mich natürlich erstmal nicht so ernst genommen, wenn eine junge Frau, die offiziell fit aussieht, sage ich jetzt mal, kommt und sehr Kreislaufprobleme, dann ist es ja eigentlich gar nicht so untypisches. Ich glaube, das haben echt viele, aber ich halt eigentlich vorher noch nie gehabt. Deshalb war es für mich ungewöhnlich und ich bin absolut kein Ärztegänger. Ich bin nicht der Typ, der gern zum Arzt geht, aber da war es wirklich so komisch, dass ich dachte, die soll mal mein Blut angucken. Habe ich der dann auch gesagt, dass ich bitte möchte, dass sie mein Blut anguckt? Hat sie auch getan. Also wir haben eine Blutprobe genommen und die testen lassen, aber da war alles in Ordnung. Alle Werte waren genau so, wie sie sein sollten. Ich habe gehofft, dass irgendwie vielleicht Eisenmangel oder sowas, ich habe echt keine Ahnung von sowas. Aber ich habe halt gehofft, dass man was sieht, dass ich einfach zusätzlich was nehmen kann, dass das Ganze wieder besser wird. Nee, da war nichts und dann meinte sie ja, mehr trinken, mehr Sport machen, dann wird alles gut. Ja, dem war nicht so. Ich habe versucht, Sport zu machen. Ich habe versucht, mehr Sport wieder zu machen, wie ich früher gemacht habe, weil das echt eine Phase war, wo ich mich halt voll und ganz auf die Musik konzentriert habe und echt alles andere vernachlässigt habe. Und habe dann versucht, mehr Sport zu machen. Bin mit meiner Schwester joggen gegangen, die kurz vorher, wirklich Wochen vorher, entbunden hatte, die gerade mit dem Sport angefangen hatte und sie war einfach fitter als ich. Eigentlich hätte ich da schon checken müssen, okay, irgendwas stimmt hier absolut gar nicht, aber ich habe einfach nur gedacht, ich werde faul und ich werde einfach schwächer. Ich werde älter, alles wird schwerer natürlich, obwohl ich damals 23 war und meine Schwester 25 aber eben gerade das zweite Kind bekommen hat und sie war einfach fitter. Wir waren joggen in so einer kleinen Runde, das sind vielleicht 900 Kilometer so eine kleine Runde, an so einem Spielplatz-Waldstück. Ja, und ich habe irgendwann gesagt, ey, ich schaff's nicht mehr. Und sie ist einfach noch eine Runde weitergelaufen, dann sind wir wieder zurück. Also, ja, das war schon das erste krasse Anzeichen. Und dann wurde alles auch immer schlimmer. Kondition war natürlich sowieso weg. Dann habe ich sehr starken Husten irgendwann bekommen, war deswegen auch immer wieder beim Arzt, weil es echt heftig war. Ich habe 2 oder 3 Mal, das weiß ich gar nicht mehr genau, Antibiotika dann in der Zeit genommen, März, April, so um die Zeit. und da war auch Faschingszeit, ich bin beruflich Sängerin, habe so viele Veranstaltungen gesungen mit Antibiotika, Aspirin, also ich habe mich so vollgepumpt mit Medikamenten, dass ich diese Auftritte machen kann. Und mir ging es halt einfach immer, immer schlechter. Es wurde nicht besser, auch das Antibiotika hat es irgendwie zeitweise verbessert und deswegen habe ich da nicht weiter dran rumgeguckt so. Aber es wurde dann halt auch immer wieder sofort schlechter und es war einfach, eigentlich war es für mich jetzt im Nachhinein unverständlich, wie ich nicht dahinter bleiben konnte. Also wieso ich nicht drauf behakt habe, weiter zum Arzt zu gehen, aber ja, ich habe da keine Liebe für und wollte weitermachen. Ich hatte so Bock zu arbeiten. Ich habe mich ein Dreivierteljahr vorher erst selbstständig gemacht als Sängerin und Gesangslehrerin. Habe mir alles aufgebaut. Es hat alles so gut funktioniert. Ich habe meinen Lebensunterhalt damit verdient. Ich habe meine Miete zahlen können. Ich habe mir auch kleinere Luxusartikel, sag ich jetzt mal, also leisten können. Ich musste nicht, für eine 23-Jährige, glaube ich, ist das ganz gut, nicht dauernd zu meinen Eltern rennen und irgendwas gefragt, ob ich was haben könnte. Also ich habe wirklich endlich mal geschafft, vor allem das mit der Musik, mein eigenes Geld zu verdienen und das ganz gut. Und da wollte ich nicht wieder zurück. Ja, ich wollte nicht zum Arzt, aber ja, das Ganze musste dann irgendwann so sein. Ich bin zu The Voice gegangen, ich habe mich da beworben gehabt und bin dann im Mai, genau, zur ersten Bandprobe für die Blind Auditions nach Berlin gefahren. Also ich wurde eingeladen, es war mega die happy Situation. Ich war überglücklich, dass ich da mitmachen durfte. Ja, ich bin mit dem Flugzeug hingereist, beziehungsweise erst mit dem Zug und dann mit dem Flugzeug. Und ich bin einfach an den Zuggleisen, also da sind ja immer, was weiß ich, wie viele Treppenstufen sind da? 40? Ich habe keine Ahnung. Und ich musste halt schnell das Gleis wechseln oder auch am Flughafen. Und ich habe diese Treppen nicht am Stück geschafft zu laufen. Ich war so geschwächt, ich habe das nicht mehr geschafft. Ich habe Hustanfälle übertriebenst bekommen. Zum Glück war da noch kein Corona. Ich habe kaum Luft bekommen am Gleis mehr. Ich musste echt stehen bleiben, habe mich an meinem Koffer festgehalten, dass ich wieder in den Zug einsteigen konnte. War noch alles. Also es war echt schlimm im Nachhinein. Und auch als ich in Berlin bei The Voice war, dieser Raum oder dieses Haus, wo man da die Proben hat und die Aufenthaltsräume, ist alles mit Treppenstufen. Und ich habe diese Treppenstufen nicht wirklich geschafft. Wir hatten jeder einen Koffer dabei, die anderen Talente sind vorgegangen. Und ich musste echt kämpfen, mitzugehen. Und ich bin dann immer auch halb verreckt, sorry für die Wortwahl, als wir dann im Aufenthaltsraum waren und ich da stand und ich dachte so, ey, wie können die alle so entspannt da hochgehen? Und ich war halt definitiv nicht die Älteste, also und optisch auch nicht die Unfitteste. Ich hatte da körperlich einen tollen Körper. Ich habe mich sehr wohl gefühlt, also ich habe mich nicht unsportlich gefühlt eigentlich, aber ich war es halt, also es ging nichts mehr. Ja, auch der Gesang war da schon nicht mehr wirklich schön. Ich habe gekämpft, ich habe gedrückt, ich habe irgendwie versucht, die letzte Energie, die ich habe, aus mir rauszuholen. Ja, dann im Vocal Coaching kam die Coachin. Also ich habe ihr erzählt, dass ich eben so Probleme habe, dass ich so krassen Husten habe und dass ich irgendwie keine Luft bekomme beim Singen. Und dann hat sie auch gesagt, ja, das ist mega komisch. Die Bandprobe hat dann trotzdem so gut geklappt. Ich habe mein Adrenalin, ich habe alles aus mir rausgeholt, was ich überhaupt in mir stecken hatte an Kraft. Und das hat echt gut geklappt. Es hat so Spaß gemacht. Aber ich habe eben mit dem Vocal Coach dort ausgemacht, dass ich, wenn ich in Karlsruhe bin, wieder zu Hause bin, dass ich zum Arzt gehe, weil die Woche drauf die nächste Bandprobe wäre und dann die Woche drauf die Blind Audition und ich will bis dahin ja fit sein. Und die Hoffnung war halt einfach, dass ich wieder irgendein Antibiotikum bekomme oder meine Vermutung, dass ich Asthma hätte und dass man das einfach mit einem Spray oder eben mit Medikamenten klären könnte. So, ich bin zu Hause. Mittwochs hatte ich die Bandprobe in Berlin, donnerstags bin ich heimgefahren und freitags zu Hause war ich dann morgens beim Arzt. Ich hatte natürlich keinen Termin und ich weiß noch, ich bin mit meinem damaligen Freund, sind wir Ärzte abgefahren und haben halt gesucht, wo ich hin kann. Und wollten eigentlich, die letzte Lösung für uns war dann Krankenhaus, aber wir haben einen Lungenarzt gesucht erstmal, weil eben meine Vermutung Asthma war. Und wir haben dann auch endlich einen gefunden, der offen hatte und nicht im Urlaub. Also wir sind an verschiedene Praxen gefahren und haben halt geguckt. Ja, und dann haben wir einen gefunden, da sind wir rein an die Rezeption. Da habe ich halt geschildert, ja, bei Belastung kriege ich keine Luft mehr, ich kriege Hustanfälle und ich kann einfach nichts mehr tun so. Und ich, ja, und die hat mich ernst genommen, was echt mein Glück war, muss ich sagen. Also zum Glück. Und dann war ich im Wartezimmer. Der Arzt hat mich dann irgendwann, nee, gar nicht, der hat mich noch nicht reingerufen. Ich hatte dann erstmal so einen Asthmatest beziehungsweise einen Lungenfunktionstest. Und nach diesem Test habe ich Asthmaspray bekommen und dann wurde geguckt, ob meine Lungenfunktion besser wurde. Und die war eben beim ersten Mal und auch beim zweiten Mal einfach nur bei 50% Lungenleistung. Und da das nicht besser wurde, war klar, dass es eben kein Asthma ist. Und dann musste ich nochmal warten und wurde dann zum Röntgen geschickt. Also mega Glück gehabt, dass die Ärzte oder die Leute dort mich einfach ernst genommen haben. Gut, nach dem Funktionstest. Ui. Ja, auf jeden Fall war dann der Röntgentermin direkt auch dort noch. Und nach dem Termin hat der Arzt mich reingerufen und war auch direkt sehr, sehr ernst. Ich finde, er hat es super gemacht. Ich habe von anderen Leuten, die diese Diagnose bekommen haben, ganz andere Geschichten gehört, aber ich finde, er hat das wirklich toll gemacht. Er hat zwar das Wort Krebs nicht ausgesprochen, also weil es eben für ihn auch nicht sicher war, es war ja einfach nur ein Röntgenbild. Er hat eben gesagt, hey, hier ist das Bild, da ist ein Riesenfleck mitten auf der Lunge. Das ist nicht okay, da ist was, was da nicht sein sollte. Fahren Sie sofort ins Krankenhaus. Und ich habe ihn halt zuerst nicht wirklich ernst genommen, ehrlich gesagt. Ich war so ein bisschen hirr. Und er hat es auch gemerkt und hat dann gesagt, hey, das ist wirklich ernst. Das, was Sie haben, ist kein Husten. So, da war so der erste Schock. Ich habe dann auch die ersten Tränen vergossen, einfach nur, weil er so ernst war und ich das nicht kannte, dass Ärzte einen ernst nehmen. Ich weiß nicht, ob das jemand versteht, aber normalerweise wird ja immer alles runtergetan und ich bin auch selbst so der Typ, der meine Sachen selbst so runtertut, was Schmerzen angeht. Ja, dann sind wir ins Krankenhaus gefahren und dort wurde ich dann auch, nachdem die meinen Zettel bekommen haben, wo eben schon der Verdacht eines Lymphdrüsenkrebs drauf stand, was ich zum Glück nicht gelesen hatte. Als sie das gelesen haben, haben mich dort auch alle sehr ernst genommen. Es ist echt krass, wie sich die Miene der Menschen verändert hat, als sie diesen Zettel gelesen haben. Davor war immer so, oh, noch jemand, der ins Krankenhaus kommt und einen Termin hat. Also keinen Termin hat. Und halt einfach so kommt, weil ja echt viele Leute ohne triftige Gründe, sage ich mal, ins Krankenhaus gehen. Aber man weiß es halt auch nie. Deswegen lieber einmal mehr als einmal zu wenig, ganz ehrlich. Auch wenn ich nicht so bin, würde ich das anderen so empfehlen. Ja, genau. Auf jeden Fall war es dann da ganz, ganz schnell klar, dass ich Krebs habe. Es wurde ein CT sofort gemacht, am gleichen Tag noch. Und dann hieß es, ja, ich muss da bleiben. Ich habe ein Lymphom. Ich hatte keine Ahnung, was ein Lymphom ist. Die Ärztin unten hat mir das gesagt und hat gesagt, hey, Sie haben ein Lymphom, das ist gut therapierbar, Sie müssen stationär bleiben. Und ich so, ja, war natürlich erstmal irgendwie so, toll, ich muss stationär bleiben, was heißt das für The Voice? Aber ja, es war jetzt, ich habe es halt nicht verstanden, ehrlich gesagt. Ich habe auch da wieder geweint danach, aber verstanden habe ich gar nichts, ehrlich gesagt. Dann war ich auf dem Zimmer und meine Mutter und ich noch so, ja, komm, vielleicht können Sie mich ja übers Wochenende entlassen und dann planen wir das mit The Voice, wie wir irgendwie diese Behandlung zwischendurch schieben können, dass ich doch noch zu The Voice gehen kann. Also wir haben es echt nicht gecheckt, keiner von uns hat es irgendwie gecheckt. Und dann kam abends nochmal eine Ärztin und hat mit uns gesprochen und da haben wir halt diese Frage geschildert, ob ich nicht das Wochenende noch nach Hause gehen kann, weil ja eh keine Behandlung da sein werden. Und dann hat sie gesagt, hey, wissen Sie eigentlich, was Ihre Tochter hat oder zu mir, was ich habe? Und ich so, ja, ein Lymphom. Und sie so, ja, das ist Krebs. Und erst dann, also sie war die erste Person, die dieses Wort in den Mund genommen hat. Und erst dann haben wir das so richtig gecheckt. Und sie hat uns alles ganz genau erklärt, in welchem Stadium ich bin, dass es sehr dringend ist. Und dann hat sie mich noch paar Sachen gefragt, die mega wichtig waren. Zum Glück war die nochmal da. Habe dann auch direkt schon Cortison bekommen, weil eben schon ein Lymphom, ein Knoten an meinem Hals die Blutzufuhr zu meinem Kopf abgedrückt hatte und deswegen eben ein Risiko ist, dass mein Kopf nicht genug Blut bekommt. Und deswegen habe ich schon da direkt Cortison bekommen. Deswegen hat meine Behandlung auch so schnell gestartet. Ich hatte dann Samstag auch schon die erste Operation, obwohl Samstag selten Operationen sind. Also die hat das alles eingeleitet, weil es halt einfach schon so dringend war und ich viel zu spät dran war. Genau, also ich habe ja gerade gesagt, am Hals hatte ich einen Knoten. Wie nennt man denn das jetzt? Ein Tumor, oh Gott. Guck mal, manchmal fehlen mir die Wörter. Genau, am Hals hatte ich einen Tumor und eben auf der Lunge, beziehungsweise im Lungenzwischenraum. Also nicht in der Lunge, sondern auf der Lunge, sag ich immer. So zwischen Herz, der Luftröhre und der Lunge. Und deswegen hat dieser Tumor halt meine Luftröhre abgedrückt und deswegen hatte ich keine Luft und habe immer gehustet. Genau, meine Milz war noch voll mit Krebs, also sie war komplett befallen und groß und im Bauchraum kam dann später raus, dass ich da auch noch was habe. Ja, genau. Also es war sehr großflächig und verbreitet in meinem Körper. Ja, das war eine krasse Zeit im Krankenhaus. Ich war dann 2 Wochen am Stück im Krankenhaus. Es ging mega schnell rum. Der Tag der Diagnose war der 31.05.2019. Den Tag werde ich in meinem Leben nicht mehr vergessen. Das ist so eingebrannt, dieses Datum. Ich habe am 4.06. Geburtstag, also 5 Tage später. Also war mein Geburtstag im Krankenhaus. Erster Gedanke, ja, toll, das ist ziemlich scheiße. Aber nee, mein Geburtstag war mega schön. Es ist so krass. Dieser Geburtstag hat diese Krankenhauszeit irgendwie verschönert, auch wenn man denken könnte, dass das Ganze das schlimmer macht. Aber dieser Tag war ein Highlight. Einfach, wir haben uns im Krankenhauscafé, meine ganze Family war da, ein paar Freunde auch noch. Es war einfach ein unfassbar schöner Tag für mich. Auch wenn ich im Krankenhaus war, es ist irgendwie crazy. Es war so sehr emotional. Ich glaube, ich hatte in meinem Leben keinen emotionaleren Geburtstag als diesen. Ja, also ich habe da eine sehr, sehr schöne Erinnerung dazu und das überwiegt die negativen Erinnerungen zum Glück. Der Kopf ist zum Glück sehr gut im Vergessen von Erinnerungen, an schlechten Erinnerungen. Deshalb ist das so krass im Fokus bei mir, was ja aber auch schön ist. Aber in diesen 2 Wochen waren auf jeden Fall einige OPs. Einmal natürlich eine Entnahme vom Tumor, um überhaupt bestimmen zu können, was genau das für ein Tumor ist. Ich habe ein Non-Hodgkin, es gibt Hodgkin und Non-Hodgkin, beziehungsweise Morbus-Hodgkin und Non-Hodgkin. Das verbreiteste in meinem Alter ist eigentlich der Morbus-Hodgkin. Ich habe aber eben den anderen, der hauptsächlich für ältere Damen eigentlich ist. Also das ist normalerweise bei denen. Aber ja, so selten wie es ist wie es ist. Ich konnte es nicht ändern, ich habe es einfach akzeptiert. Mir war eigentlich egal, wie das Teil heißt, Hauptsache es kommt wieder weg. Genau. Und in dem Krankenhaus ist dann auch noch Kinderwunsch das Thema gekommen natürlich. Für alle, die das nicht wissen, eine Chemotherapie, wie sie bei mir geplant war, könnte eben unfruchtbar machen. So, da wurde natürlich dann auch mit mir gesprochen und ich habe dann auch eine OP deswegen gemacht und habe mir Eierstockgewebe entnehmen lassen. Es gibt auch noch die Möglichkeit, Eizellen zu entnehmen. Das ging bei mir aber nicht mehr, weil das eine Hormontherapie im Voraus benötigt und dafür war halt einfach keine Zeit mehr, meine Chemo musste losgehen. Die ging dann auch schon in der 2. Woche los, also ich hatte freitags die Diagnose und freitags hatte ich die erste Chemo schon intus. Genau, aber vor der Chemo wurde eben auch noch ein Port gelegt, das ist ein Zugang zum Körper, zur Vene beim Herz, also das ist am Brustbereich, den habe ich immer noch. Ein Stück Plastik, sage ich einfach, mit einer Membran, wo die Nadel immer wieder reinstechen können. Und von diesem Teil führt ein Schlauch direkt in eine Vene, die direkt in mein Herz führt. So einfach, dass die Chemo nicht über eine Vene am Arm in den Körper gelangt. Weil wenn da irgendwas falsch gestochen ist und diese Chemo an die Haut kommt und nicht eben ins Blut, dann verätzt das. Also das wäre sehr, sehr schädlich und deshalb wird das so gemacht. Genau, da habe ich den noch bekommen. Was ist denn da noch für eine OP passiert? Ich glaube, da war noch was. Aber es fällt mir gerade nicht ein. Punktion? Ja, ich weiß es jetzt gerade nicht. Ich habe alles verdrängt. Ich will es auch gar nicht mehr wissen, ehrlich gesagt. Genau. Dann durfte ich nach Hause. Die erste Chemo habe ich bekommen. Die habe ich gut vertragen. Ich hatte keine krassen Nebenwirkungen, keine Allergie, Schock, irgendetwas. Ich habe übrigens Airjob-Therapie bekommen. für alle, die sich da irgendwie für interessieren. Mich interessiert dieser Name nicht so sehr. Ich habe extra nochmal geguckt für euch. Mich hat es auch währenddessen nicht interessiert. Ich wollte eigentlich immer einfach nur, dass es klappt. Wie genau das heißt und was für Medikamente das sind, das war mir alles egal. Ich habe einfach nur gemacht. Funktioniert irgendwie, wie es nur ging. Genau, Acid-Therapie hat ganz gut funktioniert. Ich habe ein Videotagebuch in der Zeit gemacht, habe das nie veröffentlicht, aber es ist krass, das im Nachhinein anzugucken, weil ich sage, am letzten Tag, wo ich im Krankenhaus war, habe ich in die Kamera so gesagt, ja, also es war echt hart und ich glaube, es war ein guter Tag, aber wenn jeder Tag so wird, dann wird es echt schwer. Es ist so widersprüchlich, aber das beschreibt so richtig krass meinen Verlauf der ganzen Therapie. Ich habe immer zugegeben, vor allem wenn ich aufgeschrieben habe oder wenn ich alleine war, dass alles scheiße ist und dass alles schwer ist. Aber ich habe es immer wieder beim Aufschreiben und auch beim Aussprechen danach gesagt, nee, das Ganze ist aushaltbar und man schafft das und ich schaffe das. Ich glaube, das hat meine Therapiezeit psychisch absolut gerettet, dieses Aussprechen von dem Negativen, aber danach mich aufmuntern, ich schaffe das so in der Art und was doch alles gut gelaufen ist. Ich werde euch später auch noch ein kleines Teilstück von meinem Tagebuch vorlesen und da werdet ihr genau das hören, dass ich alles Schlechte schon ausspreche und auch sage, aufschreibe, aber eben versuche mich selbst zu motivieren. Ja, dann habe ich die nächsten 5 Zyklen Airjob nach dem Krankenhausaufenthalt ambulant bekommen. Das waren immer 2 Tage einfach, wo ich ins Krankenhaus gefahren bin und wieder nach Hause. Es war eine harte Zeit, allerdings im Nachhinein vor allem war diese Therapie echt, auch wenn ich das gerade so gesagt habe, echt aushaltbar. Also ich hatte Übelkeit, aber ich habe nie gebrochen oder so. Ich lag immer 2 Tage flach und ab danach konnte ich mich irgendwie aufbauen und ich hatte zwischen den Zyklen immer 2 Wochen Zeit, um nichts zu tun, um zu chillen, um Freunde zu treffen. Theoretisch sollte ich soziale Kontakte so gut es geht vermeiden und nicht so krass in große Mengen gehen. Ich habe das aber alles nach meinem Maß gemacht, wie ich es für mich psychisch aushaltbar fand. Also ich fand es ganz, ganz wichtig, irgendwie Musik machen zu können. Ich bin in jede Bandprobe gegangen. Wenn Auftritte geplant war, habe ich versucht, die zu machen. Natürlich keine bezahlten Sachen, aber die Hobbyauftritte, die sowieso geplant waren, die habe ich alle versucht wahrzunehmen. Alle im kleineren Maße, alle nicht die ganzen Stunden, wie es eigentlich die ganze Band gemacht hat. Aber ich war immer da und habe irgendwie meine paar Songs versucht zu singen. Das hat auf jeden Fall mir sehr geholfen, da irgendwie dran festzuhalten. Genau, dann war das alles geschafft und dann kam irgendwann mein Abschluss-CT. Ich hatte zwischenzeitlich noch ein Zwischen-CT und da sah es sehr, sehr gut aus vom Bild her. Ich hatte dann aber das Abschluss-CT im Oktober und ja, das lief nicht gut. Ich hatte auch kein gutes Gefühl, also ich habe irgendwie wieder meinen Husten gespürt. Ich habe gemerkt, dass es irgendwas, also es war nicht richtig. Ich habe gespürt, dass es ist wie vorher. Und das Ergebnis war dann auch dementsprechend, es wurde unter Therapie wieder größer oder beziehungsweise mit Abschluss der Therapie. Ich hatte vom CT 4 Wochen Abstand zur letzten Chemo und deshalb zählt das Ganze als Rezidiv, also als Rückfall. Krasse Info, das war nochmal ein tiefer Schlag, vor allem für meine Familie. Die haben alle gehofft, dass es sich damit erledigt hat und so eine kurze Zeit, die 3 Monate oder 4 Monate, die das jetzt waren, das kann man schnell wieder vergessen, glaube ich. Aber dieser Rückfall hat gezeigt, dass egal wie stark man ist oder egal wie gut man sich an alles hält und dass Ärzte keine Heiligen sind und dass Medikamente eigentlich immer helfen, dass man trotz Medikamenten und allem richtig machen verlieren kann. Und das war so mein negativer Schlüsselmoment leider, dass man nicht immer gerettet wird. Ja, war eine krasse Zeit einfach. Die ganze Zeit danach war für mich psychisch 1000-mal schwerer als die Zeit davor. Ich habe davor auch mal drüber nachgedacht, hey, ja, Krebs ist etwas, woran man sterben kann, theoretisch. Aber das war nicht so, das könnte mir passieren, das habe ich vorher nicht gedacht. Also nicht so, nicht wirklich. Also ich hatte, nee, eigentlich echt nicht. das war danach nicht mehr so. Da habe ich mir schon mehr Gedanken darüber gemacht, hey, kann ich das überhaupt noch schaffen? Was bedeutet so ein Rückfall? Rückfall ist irgendwie nochmal so, irgendwie was viel krasseres als einfach nur die Diagnose, finde ich. Also für mich einfach. Ich finde, jeder, der diese Diagnose bekommen hat, hat Krasses erlebt. Deshalb ganz egal, ich würde da auch nicht vergleichen. Nur für mich hat das sehr, sehr viel verändert. Ja, das Ganze hieß, dass ich nochmal Chemo bekommen werde. Ich wurde direkt danach auch eingeliefert wieder. Also Abschlussgespräch war sozusagen Einlieferung. Ich habe meine Koffer direkt wieder gepackt, habe dann 2 sehr starke Chemos nochmal bekommen und anschließend war eine Stammzelltransplantation geplant. Nach den 2 starken Chemos, die hießen RDHAP, für jeden, der es wissen will, aber ich erkläre euch nicht, was genau das ist, weil ich habe keinen Plan. Da müsst ihr andere Leute fragen. Genau, die habe ich gar nicht gut vertragen. Das war die schlimmste Zeit in meinem Leben und das fällt mir auch echt schwer, das so zu erklären, was da passiert ist und wie ich mich gefühlt habe, weil es einfach unterirdisch schlimm war. Ich habe nicht gebrochen, also dieses Typische, was man aus Chemotherapien kennt, hatte ich da nicht. Aber ja, es war einfach, ich lag im Bett den ganzen Tag zwischen Schlafen, Trance, Schmerzen und wollte einfach nur weg. Ich wusste nicht mehr, wie man da rauskommt. Ich fand es alles einfach nur noch anstrengend und scheiße. Also da braucht man nichts verschönern. Zum Glück hatte ich meine Familie und meine Freunde, aber das Ganze war echt ultra schlimm. Ja, unabhängig davon ist danach etwas Gutes passiert. Und zwar hatte ich ein Zwischen-CT, weil ich eigentlich 3 starke Chemos davon geplant hatte. Aber ich hatte erstmal noch so ein Zwischengucken, ob wirklich alles so läuft, wie es geplant war. Ich hatte dann ein Zwischen-CT und das war mega gutes Ergebnis. Oh mein Gott, ich habe auf diesen Tag so hingefiebert und ich habe so gehofft, dass dieses Ergebnis stattfinden wird. Und das Ergebnis war, dass ich danach schon krebsfrei war. Es musste allerdings trotzdem die Stammzelltransplantation gemacht werden, weil einfach das Rückfallrisiko viel zu hoch wäre sonst. Und noch eine andere mega gute Nachricht für die Stammzelltransplantation war dieses Ergebnis natürlich auch, dass ich keine Fremdstammzellspende gebraucht habe, sondern eine Eigenstammzellspende. Das möchte ich gerne nochmal kurz erklären. Stammzellspende heißt, also dass ich das bekommen habe, grundsätzlich erstmal, dass ich andere Stammzellen bzw. gesunde Stammzellen benötige, um danach leben zu können. Also Stammzelltransplantation ist, dass man eine starke Chemo bekommt, der ganze Körper wird auf Null gefahren, du hast keine Zellen mehr, die dich wieder aufbauen würden sozusagen. Und du brauchst eben gesunde Stammzellen von außerhalb, die du dann bekommst, die dich wieder von Null auf aufbauen, ohne diese Krebszellen in dir. Genau, und ich hatte das Glück, dass ich eben eine Eigenspende machen konnte, dadurch, dass ich vorher krebsfrei war. Also ich habe mir selbst Stammzellen entnehmen lassen und die dann nach dieser starken, krassen Therapie, die ich dann bekommen habe für die Transplantation, danach habe ich dann meine Zellen wiederbekommen. Genau, aber bei mir waren eben vorher auch Fremdstammzellen geplant, weil man eben dachte, dass es nicht so schnell funktioniert. Und da sind wir auch auf die Suche gegangen und mein Bruder hat zum Glück gepasst. Das heißt, mein Plan B, sag ich jetzt mal, wäre auch gestanden zum Glück. Aber an dieser Stelle möchte ich mal appellieren noch, wenn du noch nicht registriert bist, mach dir Gedanken darüber, informier dich und registriere dich am besten. Das ist so einfach, jemandem zu helfen. Es ist nicht die krasse OP. Nur 20% der Stammzellspenden sind per OP und 80% gehen ganz einfach übers Blut. Das ist gar nicht so schlimm, wie du es dir vorstellst. Ich habe es auch durchgemacht. Ich habe es gegeben und bekommen. Und ja, ich sag dir, das lohnt sich, einen Menschen zu retten und zu helfen. Es kann jeden leider treffen. Genau, dann habe ich die Stammzelltransplantation gemacht, bekommen und bin am 31.12.2019 entlassen worden von der Transplantation, die übrigens 3,5 Wochen stationär verlief. Und seitdem bin ich nicht mehr ins Krankenhaus eingeliefert worden. Genau, also mein 2020 hat krankenhauslos gestartet und auch beendet worden. So, und jetzt habe ich, wie angekündigt, noch ein paar Zeilen aus meinem Tagebuch, was ich übrigens während meiner Transplantation geschrieben habe. 5. Dezember 2019. Ich habe das Gefühl, dass ich meine Zeit und meine Tage im Moment vergeude. Ich habe Angst davor, Ziele zu definieren und die Zeit nach der Krankheit zu planen. Ich möchte einfach nicht wieder enttäuscht werden. Das war das letzte Mal sehr schwer, weil sehr viel geplant war. In 4 Tagen geht es endlich los. Nach jedem Mittel, das ich bekomme, kann ich dann sagen, das letzte Mal dieses Medikament. Da merkt man irgendwie, dass ich von diesem Negativen vorher, also ich finde das krass, das zu analysieren einfach, deswegen erzähle ich euch das, dass ich vorher so negativ war und Angst hatte, meine Zukunft zu planen. Und ein paar Sekunden später sage ich, hey, das wird das letzte Medikament gewesen sein. Das eine widerspricht einfach dem anderen, aber ich finde es echt cool, wie ich damit umgehe, ehrlich gesagt. Natürlich ist es scheiße und man muss auch zugeben, dass da viel schlechte Gedanken dabei sind. Aber die muss man ja auch irgendwie zulassen und rauslassen, sonst frisst man es ja irgendwie in sich hinein. So, dann komme ich zum nächsten. 6. Dezember 2019, also einen Tag später. Sonst habe ich mich heute sehr leer gefühlt. Das Warten, die Angst, dass ich will es rumhaben, das wird alles gut gehen, das alles verfolgt mich irgendwie. Es ist schwer, alles richtig zu machen und gut damit umzugehen. Irgendwie bin ich froh, dass der Tag jetzt geschafft ist. Ich habe mich einfach jeden Tag damit ermutigt, hey, ich habe den Tag geschafft. Also es war wirklich so ein Tag-zu-Tag-Leben. 8. Dezember 2019. Jetzt sitze ich hier in meinem Bett. Das letzte Mal in diesem Jahr. Die letzte Nacht in meinem Bett. Es ist merkwürdig. Es macht mir sehr viel Angst. Ich habe große Angst, dass etwas schief geht und ich da gar nicht mehr rauskomme. Es fühlt sich fast wie ein Abschied an. So sollte ich besser aber nicht denken. Ich schaffe das und ich werde alles geben, körperlich und auch psychisch. Wieder selbstermutigend. So, und jetzt kommt der letzte Tagebucheintrag, wo ich es dann auch damit beenden möchte hier. Es ist ein Tag nach meiner Transplantation, beziehungsweise nachdem ich meine Stammzellen wiederbekommen habe. Und ihr könnt euch denken, dass das ein sehr wichtiger Tag war. Ich habe eigentlich gehofft, dass der Tag wunderschön für mich wird. Ich kann euch aber jetzt schon mal sagen, das war er nicht. Ich konnte an dem Tag nicht mal ins Tagebuch reinschreiben, also es ist der nächste Tag. Der 18. Dezember 2019, Tag 10 des Krankenhausaufenthalts. Gestern habe ich es nicht geschafft zu schreiben. Auch heute fällt es mir schwer. Ich bin sehr zittrig. Gestern war der große Tag. Ich dachte, dass ich die Stammzellen einfach reingetropft bekomme. So war es aber nicht. Ich kann das Gefühl, das ich hatte, schwer beschreiben. Ich war wie gefesselt und gefangen, wäre aber gern ausgebrochen. In mir hat ein richtiger Kampf stattgefunden. Ich habe laut geatmet, um mich einerseits bemerkbar zu machen und andererseits mich selbst zu beruhigen. Als es geschafft war, konnte ich erstmal nichts mehr als weinen. Die Mama hat sofort mitgeweint. Es ist der Wahnsinn, was ein Körper alles aushalten kann. Seit gestern bin ich körperlich sehr schwach. Hoffen wir einfach, dass keine weiteren Beschwerden dazukommen. Ich möchte weiterhin versuchen, hier täglich reinzuschreiben. Ja, dieses Buch hat meine Zeit im Krankenhaus gerettet. Ich habe jeden Tag reingeschrieben, bis auf diesen einen. Ich habe erstmal alles Negative rausgelassen beim Schreiben und dann mich am Ende motiviert für den nächsten Tag. Es hat mir psychisch die Zeit gerettet. Ich kann jedem empfehlen, der eine schlechte Zeit durchmacht, es muss gar nicht Krebs sein. Schreibt eure Gedanken auf und versucht euch beim Schreiben selbst zu motivieren. Das ist meine Lösung für psychische Gesundheit irgendwie. Und ja, hiermit möchte ich das Ganze erstmal beenden. Alles Weitere, wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt mir gerne in Instagram. Ich heiße dort Michaela_Music. Ja, schaut vorbei, hört vorbei. Wir hören uns im nächsten Podcast. Und tschüss!
Die beste Zeit ist jetzt. Nicht gestern, nicht morgen. Einfach nur